Sie gehören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Mürig-Wildegg. Das Mal der Gottesdienst vom ersten Weihnachtstag, 25. Dezember 2023, aus der Kirche Mürig. Es wirken mit der Daniel Störi als Solist am Euphonium, Christina Ischi an der Orgel und der Pfarrer Martin Kuse. Ganz herzlich willkommen.
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Das sind die Worte vom Evangelist Johannes zu Weihnachten. Und mit diesen Worten möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst am ersten Weihnachtstag. An dem Tag, heute am Morgen, können wir den Glanz von der Christnacht und vom Heiligen Abend aufgehen im neuen Tageslicht. Und könnt nochmal über alles nachdenken, was diese Nacht ausmacht. Darüber nachdenken, was wir aus ihr mitnehmen können ins Leben, bei Tag, bei Tageslicht, was uns bleibt für nachher. Und das ist wichtig. Wichtig, wenn Weihnachten mehr sein soll als ein Ausflug in eine andere Welt, gar in eine Gegenwelt. So soll unsere vier heute die Weihnacht verankern und einprägen, in diesem und in jedem neuen Tag. Darum lasst uns feiern im Namen von Gott, der uns in Nähe sucht, im Namen von Jesus Christus, der Licht in unser Dunkel bringt, und im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft, die unser Herz das Licht sehen lässt. Amen. Sie haben am Anfang schon ein ganz besonderes Instrument gehört. Als ich gehört habe, habe ich gedacht, das könnte eigentlich auch ein Streichinstrument sein. Es ist so ein ganz weicher und warmer Klang. Es ist ein Euphonium. Und wer von Ihnen hat schon mal ein Euphonium solistisch gehört spielen? Noch niemand. Das Euphonium ist ein Tenorblas, Blechblasinstrument, das eigentlich sonst in der Musikgesellschaft immer irgendwo in der hinteren Reihe sitzt und Begleitungen spielt. Und darum freut es mich besonders, dass wir es heute mal solistisch hören dürfen. Dani Störi hat es mitgebracht. Dani, würdest du das Instrument einfach mal geschwind zeigen, dass die Leute sich etwas darunter vorstellen können? Das ist das Euphonium. Es ist ein kleiner Bruder von der Tuba und eigentlich ein Zwillingsinstrument von der Posaune und von den anderen Tenorinstrumenten. Ich freue mich, dass wir heute die besondere Musik hier haben dürfen. Musik ist ja überhaupt wichtig und Singen ist wichtig, auch an Weihnachten. Und darum lade ich Sie jetzt gerade mal ein, zum Anfang zu singen. Und zwar bei der Nummer 413 im Gesangbuch. herbei, o ihr Gläubigen. Wir singen 4 Strophen bei der Nummer 413. Und wir machen es heute wirklich so, wenn Sie mögen und gerne stehen zum Singen, dann dürfen Sie einfach immer aufstehen zum Singen. Und wenn Sie nicht mögen und lieber sitzen bleiben, dürfen Sie auch das. Fühlen Sie sich frei, zum Singen aufzustehen. Ich lade Sie ein, still zu werden, nach innen zu gehen. Und für das Eingangsgebet lehne ich mir Wort aus von Paul Gerhardt aus einem wunderbaren Weihnachtslied, das wir dann später noch das Zwischenspiel dazu werden hören. Da stehe ich an deiner Krippe. O Jesus, du mein Leben. Ich komme bringen und schenke dir wieder, was ich von dir habe. Nimm's an. Es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut. Nimm alles an und lass es bestehen vor dir. Ich bitte darum, dass du, mein Heiland, mir's nicht verwehrst, dich immer in meinem Herz zu tragen. Lass mich deine Krippe sein, der Ort, wo du in die Welt kommst. Komm, komm und füll mich aus mit all deinen Freuden. Zwar sollte ich daran denken, wie gering ich bin vor dir. Du bist der Schöpfer von allem. Ich bin nur Staub und Erde. Aber du bist so ein lieber Gast, dass du noch nie jemanden verschmäht hast, der dich zu sich eingeladen hat. So füll mich aus und schenk mir die grosse Gnade, dass du in unsere Welt kommst, vielleicht gerade durch mich. Amen. Gerade noch mal singen wir. Sie können nur einmal umblättern. Bei der Nummer 414 kommen ihr Hirten drei Strophen. Hören wir zusammen die Weihnachtsgeschichte, wie sie traditionell gelesen wird am Weihnachtsfest nach dem Lukasevangelium aus dem 2. Kapitel. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Das kennt. Da gehen ganz wenig Hände hoch. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann schauen Sie mal jetzt über Weihnachten, läuft das auf allen Kanälen, der Herr der Ringe, Lord of the Rings, das ist Filmmusik. Wunderbar, danke vielmals. An Weihnachten muss ich etwa einmal an meinen Chemielehrer aus der Kantonsschule denken. Warum? Es war etwas vom Einprägsamsten, das uns der mal erzählt hat, wo er mit uns die physikalisch-chemischen Eigenschaften vom Wasser durchgenommen hat. So etwas Banales, denken Sie. Aber er hat zu uns gesagt, wenn wir an Wasser denken, müssten wir eigentlich jeden Tag in Ohnmacht fallen. Weil Wasser hat so unglaublich spezielle Eigenschaften. Und der einzige Grund, warum wir nicht jeden Tag in Ohnmacht fallen beim Gedanken an Wasser, ist, dass wir uns einfach so daran gewöhnt haben. Und ein bisschen etwas Ähnliches, denke ich, ist es mit den Weihnachten. Die Weihnachten, unsere christlichen Weihnachten, mit der Geburt von dem kosmischen König eigentlich. Es gibt so kosmische Darstellungen von Christus, wo Gott, der in die Welt kommt, der in unsere Welt hineinkommt, in einer ganz einfachen kleinen Krippe in einem Stall. Die Geschichte betont die Niedrigkeit von dieser Geburt so stark. Das ist so etwas Exotisches und Spezielles, dass man eigentlich jedes Mal, wenn man die Geschichte hört, müsste in Ohnmacht fallen. Wir sind uns die Krippenbilder so gewöhnt. Das Jesuskind in der Futterkrippe, Josef und Maria, der Ochs und der Esel, die Hirten, die drei Könige, die Tiere, die alle kommen und anbeten. In diesem Bild steckt so viel, dass wir es aber unbedingt bewahren, auch in Zukunft. Augenfällig ist die Legende von unserem Religionsstifter, die Geburt von unserem Religionsstifter, ist eben die Betonung vom Einfachen und Niedrigen. Der Jesus ist in einem Stall oder in einer Höhle geboren, in ärmlichsten Verhältnissen, am alleruntersten Ende der Skala sozusagen. Wenn wir uns zum Beispiel die Geburtslegende vom Buddha anschauen, dann ist die geprägt von einer ganz anderen Frömmigkeit. Der Buddha zeigt sich schon vor und bei seiner Geburt durch Zeichen und Wunder als göttliche Figur. Er wird auch standesgemäß in einem Königshaus geboren. Und gerade nach seiner Geburt zeigt sich der Buddha schon in seiner ganzen göttlichen Kraft. Er kann sofort schon laufen und reden und vollbringt gerade quasi von Geburt an Wunder. Der Buddha kommt eigentlich so auf die Welt, wie sich die Menschen doch von einem Gott würden erwarten und wie es vielleicht sich viele Menschen im Orient auch vom Messias erhofft haben, vom Erlöser, der einmal kommen soll, sodass eine neue Zeit anbricht. Also mindestens eine standesgemäße Geburt von adligem Stand oder in einem Königshaus wäre drin gewesen. Und das ist ja auch im Orient eigentlich ein wichtiger Teil vom Königskult gewesen, die edle Abkunft aus einem Herrscherhaus. Dass die Geburt von unserem Heiland all diese Bilder zerschlägt, dass er so weit weg von jedem irdischen Machtzentrum geboren worden ist, das ist ein ganz zentraler Punkt in dieser Tradition. Und es ist wunderbar, es dünkt mich toll, dass dieser Punkt durch Überhöhung in der Legendenbildung nicht hätte können rausgewaschen werden aus unserer Tradition. Unser König ist ganz zunderst geboren. Was in den Krippenbildern festgehalten wird, ist nicht einfach das Klischee von einer trauten heiligen Familie, sondern die Botschaft der Krippe ist die Umwertung von allen Werten. Das, was im Neuen Testament ja auch immer wieder verkündet wird und angesagt wird, das ist hier schon im ersten Bild ganz verdichtet vorhanden. Die Letzten werden die Erste sein. Hoch wird tief, gross wird klein und klein wird gross. Da wird alles auf den Kopf gestellt. Und wie weitreichend die Umkehrung ist, will ich Ihnen jetzt gerade noch weiter verdeutlichen. Wir schreiben ja dem Kind in der Krippe höchste Königswürde zu. So haben wir es vorhin auch im ersten Lied gesungen. Und was wir hier damit machen, das hat schon der weltliche König Herodes seinerzeit gespürt. Wir definieren um. Wir nehmen den weltlichen Herrscher, den weltlichen Autoritäten mit ihrem Apparat, ihren Imbus und ihren Anspruch. Wir sagen dem Glauben an die herkömmliche Macht ab. Wir sagen dieser Macht, wo man mit militärischer Durchsetzungsgewalt dafür kämpft, dieser sagen wir ab. Ich habe vorhin schon gesagt, wie inbrünstig das Volk seinerzeit auf einen mächtigen König gewartet hat, auf einen, der eingreift in die irdischen Verhältnisse, einen, der Ordnung macht auf einer geschundenen Welt. Aber von der Geburt bis zum Tod von Jesus wird klargestellt, nein, der König ist aus einem anderen Stoff. Und damit kritisiert das Christentum radikal alle konventionellen Vorstellungen von Macht und Ehre. Das lenkt weit. Und leider sind wir immer wieder aus dem Gedanken rausgefallen. Er ist eben so radikal, dass wir ihn immer wieder nicht so richtig fassen können, dass wir immer wieder in konventionelle Muster zurückfallen. Und dass wir weltliche Macht trotzdem anbeten. Aber das können wir nicht mehr. Etwas von dem, die zeigt, dass wir auch im Christentum selber die Radikalität von dieser Botschaft nicht wirklich verstanden haben, ist in unserer eigenen Tradition drin. Viele Christen knüpfen ja nicht erst an der Botschaft von Weihnachten an, sondern bei den alttestamentlichen Propheten. Und die haben ja verkündet, dass Gott sich in der Geschichte offenbart und als mächtig erweist, dass die Weltgeschichte letztlich von Gott gelenkt wird und auch ein Ziel hat. Man hat in allen weltgeschichtlichen Ereignissen den Finger von Gott gesehen. Er straft und rettet sein Volk durch geschichtliche Ereignisse. Er lenkt Krieg, er setzt Herrscher ein und setzt sie ab. Wenn wir aber glauben, dass Gott die Geschichte lenkt, dann ist das eigentlich ein verkappter Glaube an die Macht, an politische und weltliche Macht. Das hat der Philosoph Karl Popper herausgestellt, eindrücklich herausgestellt, und zwar gerade in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und er hat gesagt, im Grunde genommen müsste uns Christen doch klar sein, dass das Götzendienst ist. Das ganze Leben von Jesus, angefangen mit der Geschichte von seiner Geburt, ist eine Absage an so einen Glauben. Jesus hat sich gewehrt gegen die, die ihm so eine irdische Machtrolle haben wollen aufzwingen. Man hat ja von ihm wollen, dass er Aufstände anführt, dass er Trümmer aus dem Land vertreibt, dass er wirklich eine neue Herrschaft antritt. Und er hat all dem abgesagt. Der Karl Popper hat es ganz deutlich benannt. Die Lehre, dass Gott sich und seinen Urteilsspruch in der Geschichte offenbart, ist von der Lehre, dass der weltliche Erfolg der letzte Richter und die letzte Rechtfertigung unserer Handlungen ist, nicht zu unterscheiden. So stellt er klar, und ich denke, er hat da wirklich recht, dass die Anbetung der Macht in jeder Form unchristlich ist. Das Christentum lehrt, dass Macht und Erfolg nicht entscheidend sind. Gott lenkt die Welt nicht über die Mächtigen. Und das hat im Übrigen auch schon der jüdische Theologe Martin Buber gesagt in seinem einprägsamen Satz: Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Und genau für diesen Gedanken ist unsere Krippe ein Sinnbild. Nicht die sogenannten grossen historischen Ereignisse sind Fingerzeig von Gott in unserer Welt, sondern das, was in den menschlichen Grunderfahrungen liegt. Geburt, Liebe, Leiden und Sterben. Da wohnt Gott. Diesen Platz hat er sich ausgesucht. Der mächtige Mensch ist nicht wichtiger und ist nicht besser als der ohnmächtige Mensch. Das Krippenbild ist nichts anderes als eine radikale Kritik an Macht und Gewalt. Da wird ja ein neuer Schauplatz eröffnet, weit ab von all diesen grossen Schlachtfeldern und Entscheidungszentren, wo wir in der Geschichte darüber gelehrt haben. Da, in deinem und in meinem Leben, ereignet sich die wahre Heilsgeschichte. Und eigentlich wissen das die Menschen. Das ist ja der Grund, warum die Weihnachten so lebendig ist. Unter dem Zuckerguss vom weihnachtlichen Kitsch sitzt ein Wort von gewaltiger Kraft. Auch die alttestamentlichen Propheten, ich will sie nicht so schlecht reden, auch die haben Bruchstücke davon erahnt. Und das macht sie eben zu wirklich glaubwürdigen Propheten. Der Sacharja hat gesagt, nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist, spricht Gott. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, er ist gerecht und hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen der Eselin. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Vernichtet wird der Kriegsbogen. Das Ende von all deiner alten Macht und der Anfang von etwas Neuem, das wird da verkündet. Und die Umkehr von unten und oben, die Absage an die Macht, die unsere Welt regiert, die hört bei der Krippe nicht auf, sondern fängt ja eigentlich dort erst an. Der Felix Reich hat im Reformiert Zürich, wo immer Mitte Monat erscheint und wo wir hier im Aargau leider nicht zu lesen bekommen, hat einen Leitartikel zu Weihnachten geschrieben über die Aktualität und Dringlichkeit der Weihnachtsbotschaft, gerade in unserer Zeit von neuen Krieg, von neuer Militarisierung und von einem neuen Glauben an weltliche Macht und Stärke. Und da werde ich Ihnen jetzt noch vorlesen. Das Kind in der Krippe wird den Tod besiegen. nicht als strahlender Held, sondern als verwundetes Opfer der Gewalt. Jesus heilt, indem er sich vom Leid berühren lässt und die Leidenden berührt. Er setzt der Unbarmherzigkeit des Urteils das Erzählen der Gleichnisse entgegen. Er unterläuft den Stillstand des Todes mit der Bewegung der Liebe und des Lebens und kontrastiert die von der Angst genährte Ausgrenzung mit der auf Vertrauen bauenden Gastfreundschaft. Wer sich berühren lässt, statt abzustumpfen, ist verletzlich. Und ein Gespräch, das sich der Spaltung widersetzt, in dem sich Missverständnisse auflösen können und unterschiedliche Wahrnehmungen stehen bleiben dürfen, setzt diesen Mut zur Verletzlichkeit voraus. Vielleicht richtet sich das "Fürchtet euch nicht" der Engel auch gegen meine Scheu, mich der Hoffnung auf Frieden hinzugeben, weil sie angesichts der harten Realität naiv erscheint. Doch das Kind in der Krippe zeugt davon, dass die Hoffnung oft im Verborgenen wächst und das Licht im tiefen Dunkel flackert. Wenn im Friedensdorf Neve Shalom, Bahat al-Salam in Israel, jüdische und muslimische Familien ihren Alltag teilen, wenn Kirchen im Südsudan Friedensarbeit leisten und hierzulande Religionsgemeinschaften im Gespräch bleiben und sich nicht spalten lassen, so sind dies Adventsmomente, welche die Hoffnung auf Versöhnung nähren. Solange solche Lichter brennen, geht die Liebe nicht verloren. So sollen wir also den Mut aufbringen, verletzlich zu werden und uns berühren zu lassen von denen auf dieser Welt, die keine Macht haben, von denen, die eben Zuwendung nötig haben. Und wie wir hier in der Weihnachtskrippe glaubt und erlebt haben, Zuwendung auch überkommen. Immer wieder, an jedem Tag, durch Gott und vielleicht auch durch uns, wenn Christus in uns geboren wird. Amen.
Thank you.
haben in unserer Gemeinde in der vergangenen Woche müssen Abschied nehmen von zwei Frauen, nämlich von der Verena Böhm und von der Rosmarie Schatzmann. Vom Öriken sind sie beide gewesen. Alle, die sie gekannt haben, sollen ihnen ein liebevolles Andenken bewahren und wir wollen sie und alle, die jetzt um sie trauern, einschliessen in unser Gebet. Und wir wollen die Zuversicht vom Glauben mitnehmen aus diesen Worten, die wir im Buch Hiob hören. Der Hiob, der leidende, von grossem Leid betroffene Mensch, haltet sich an Gott fest und sagt: Du wirst mich nicht dem Tod überlassen. Weil jetzt heute unser eigentlicher Abendmahlstisch ein bisschen überstellt ist, feiern wir hier an diesem ganz einfachen Tischli miteinander das Abendmahl. Mich dünkt aber, das passe ja gerade noch gut zur Predigt und ja, zu dem Gedanken, dass es eben etwas ganz Einfaches ist, wo wirklich, wirklich das Geheimnis vom Leben enthält und wo uns auch Kraft gibt zum Leben. Jesus, der Auferstandene, lädt uns alle ein an seinen Tisch. Fröhliche und traurige, junge und alte, namhafte und unscheinbare, Frauen und Männer, Erwachsene und Kind, gesunde und kranke. Ganz gleich, wer, woher und wie wir sind alle eingeladen an den Tisch von Jesus. Und er sagt, wer zu mir kommt, wird nicht hungern, wer an mich glaubt, muss nicht mehr Durst haben. Wir wollen uns jetzt nochmal mit einem Weihnachtslied einstimmen auf die Abendmahlsfeier. Wir singen bei der Nummer 394 vom Himmel hoch alle 8 Strophen. Es klingt nach viel, aber sie sind ja ganz kurz. 394, 1 bis 8. Und nachher bitte ich Sie, dann hier vorne zu kommen, dass wir hier vorne in einem grossen Kreis miteinander in der Gemeinschaft können das Abendmahl feiern. Christina Ischi hat zu mir gesagt vor dem Gottesdienst, ja, also das Lied musst du wahrscheinlich allein singen. Aber ich weiss, wir haben es auch schon gesungen in der Kirche. Es ist ein unbekanntes Lied, aber eben nicht ein neues, sondern ein sehr, sehr altes. Es ist nämlich aus dem Genfer Psalter. Die Melodie ist schon 1551 geschrieben worden. Aber ein pensionierter Pfarrkollege von mir, der Georg Schmid, der zuletzt Pfarrer in Tegerfelden war, er hat einen neuen Text zu diesem Lied geschrieben. Und der Text ist wunderbar. Also wenn Sie nicht das Lied nicht kennen, wenn Sie es nicht können oder nicht mögen singen, dann tun Sie einfach den Text gut hören oder mitlesen, weil der Text verdichtet nochmal alles, was ich heute gesagt habe. Wir singen alle 5 Strophen bei der Nummer 429. Sie dürfen gerne sitzen bleiben. Die Kollekte, die wir heute am Ausgang zusammenlegen, ist wie jedes Jahr an Weihnachten bestimmt für das Telefon dargebotene Hand, Telefonnummer 143. Danke vielmals für alle Ihre Gaben. Wir haben Leute in der Gemeinde, die beim Telefon 143 ehrenamtlich arbeiten. Und da ist immer viel zu tun. Es kommen viele Telefone, auch gerade jetzt über die Tage hinein, Tag und Nacht. Darum, es ist ein wichtiger Dienst und ich danke Ihnen für alles, was Sie geben. Danke möchte ich auch ganz herzlich den beiden Musizierenden, Dani Störi mit seinem Euphonium und der Christina Ischi an der Orgel. Danke vielmals, vielleicht an dieser Stelle mal einen Applaus. Applaus Und ja, vielleicht ja am Schluss dann auch noch, weil wir hören ja dann noch etwas. Danken möchte ich auch den Nadia Baumgartner und der Susanne Jäcki für die wunderbar hergerichtete Kirche, für auch die schöne Adventsdekoration, die schon den ganzen Dezember hier drin ist. Und ja, für die Flexibilität, dass wir hier drin Gottesdienst feiern so, wie es passt. Der nächste Gottesdienst findet nicht am nächsten Sonntag statt, sondern am Montag. Weil der Montag ist der 1. Januar, wir feiern Neujahrsgottesdienst am Montag oben am 5 Uhr mit der Seniorenmusik Mürriken und Umgebung. Zu oben am 5 Uhr hier in der Kirche in Mürriken. So, und jetzt singen wir miteinander noch das O du Fröhliche bei der Nummer 409. Überkommen noch den Segen für auf den Weg und hören dann nachher nochmal, dann dürfen Sie nochmal absitzen und noch das Ausgangsspiel hören vom Telemann. Möge das Licht von Jesus für euch aufgehen an jedem neuen Tag. Möge das Licht von Weihnachten euch leiten, woher ihr auch geht. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Er schaut dich freundlich an und gibt dir Frieden. Amen. Frohe Weihnachten Ihnen allen.